Was hast du dir bei all diesen Geschichten gedacht? Warst du bei irgendeiner Stelle total überrascht, was dir da entgegengekommen ist? Gab es irgendetwas, was du so einfach überhaupt nicht erwartet hättest von den Erzählungen?
Ja, da gab es viele. Also, ich wollte Geschichten erzählen, wo den Leuten mehr gelingt, als man so weitläufig denkt. Also, ich habe begonnen ja, da war noch Corona und dann begann der Ukraine-Krieg. Noch nicht der Krieg in Israel. Aber die Stimmung war so ziemlich total im Keller. Und ich wollte etwas schreiben, was ermutigt und zeigen, es gibt Projekte, die schaffen mehr. Also dieses, das geht alles nicht, wollte ich irgendwie nicht durchgehen lassen. Und dann habe ich, also ich habe euch gekannt, weil ich auch im Bezirk mal gearbeitet habe und weil ich hier essen gehe und ich habe ein paar Initiativen gekannt und andere habe ich total neu recherchiert. Also ich wollte zum Beispiel eine Good News Journalistin dabei haben, die bewusst nicht nur von Katastrophen erzählt, sondern Positives. Und dann war eigentlich bei jedem irgendwas dabei, wo ich mir gedacht habe, wow. Also die haben es alle eigentlich zwischendurch gar nicht leicht gehabt und zum Beispiel so, wo mir so der Mund offen stehen geblieben ist, die Frau Vera, die ist jetzt 91, das heißt, sie ist vor dem Krieg geboren, ist eingeschult worden, als der Krieg schon war und dann so, ja, der Krieg war dann zu Ende, da ist sie mit der Volksschule fertig geworden. Und die hat erzählt, dass sie dann so als Elfjährige wissen wollten, ob das stimmt, was da so erzählt wird von den KZs. Und die haben sich dann mit einem anderen Buben in ein LKW geschmuggelt von den Amerikanern. Also da waren die Alliierten schon da und die sozusagen das Land befreit haben und das war aber alles irgendwie so noch dieses, es war noch nicht klar und es war totales Chaos und die sind nach Ebensee gefahren und in Ebensee gab es ein KZ und sie wollten schauen, ob das stimmt. Und ich habe das übernommen, diesen Satz aus einer Erzählung, biografischen Erzählung von ihr und da schreibt sie, das, was sie gesehen haben, hat ihnen gereicht und sie sind sofort die Rückreise wieder angetreten. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die war 11. Und solche Geschichten sind da rausgekommen, auf sowas kommt man einfach nicht, sowas kann man sich auch nicht ausdenken, zum Beispiel.
Aber das heißt, das sind einfach auch Leute, die nicht zu viel nachfragen, was die anderen dazu sagen. Vielleicht gar nicht Eltern oder nicht, wie du zurückkehrst zu deiner ersten, zum ersten Zitat, nicht die Leute über 30 fragen, was sie davon halten, dass wir jetzt nach Ebensee fahren, sondern einfach am Sattelschlepper mitfahren und selbst schauen. Ne?
Ja, die waren. Also, das ist schon was, was sich irgendwie bei allen natürlich durchzieht, dass sie ihrem Ding folgen und ja, Dinge tun. Wenn was gar nicht geht, muss man es wieder lassen. Ja? Aber genau, also mal nicht zweifeln, mal probieren.
Gibt es irgendwelche Momente, es sind sehr unterschiedliche Geschichten und Erzählungen, die du da gehoben hast. Gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, zum Beispiel in finanzieller oder psychologischer Hinsicht? Gibt es da etwas, was dir immer wieder untergekommen ist? Etwas, was sich auch durchgezogen hat, außer dass sie es selbst probieren wollten, selbst nachschauen, selbst auf die Nase fallen wollten.
Also dieses Selbermachen, die letzte im Buch ist die Theresa May. Die kommt jetzt auch, da kommt dann die letzte Buchpräsentation im Oktober. Mit ihr schließe ich das jetzt mal ab.
An welchem Oktober? Vielleicht wollen
An welchem Oktober? Das muss ich dann
also
gleich nachschauen.
Demnächst am Salon Darius.at
Auf der
zu
Webseite
lesen.
sieht man es natürlich und die machen dort, also die baut Wohnwaggons jetzt, das sind Tiny Houses, in guten Stein sind sie zu Hause und dann machen wir das auch. Die machen einmal im Monat so einen Tag der offenen Tür. Und dann machen wir das. Und die hat auch erzählt, dass sie immer selber machen wollte. Und die ist erstaunlich leicht hineingewachsen in das und war mit Anfang 20 schon Gründerin. Ja? Und ist damit auch erfolgreich. Und ich finde, da war jetzt noch, also die hat jetzt noch nicht so dramatische Schicksalsschläge gehabt. Also die kann gut expandieren mit dieser Firma, der fällt das leicht. Sie ist schon eine, die dran bleibt. Sie hat mit Crowdfunding mal das Investment aufstellen müssen, dass sie überhaupt einen Prototypen bauen können. Also das sind schon, das ist nicht selbstverständlich, dass man das macht. Also sie hat gesagt, sie hat sehr über ihren Schatten springen müssen, Leute um Geld zu bitten, 70.000 Euro und nicht zu wissen, ob es funktioniert oder nicht. Also das ist schon eine mutige Geschichte. Aber es hat funktioniert. Dann gibt es auch Leute, die sind inzwischen insolvenz gegangen. Also es hat so alles. Also ich habe auch versucht, wirklich eine Mischung zusammenzustellen. Und zum Teil wusste ich das ja vorher nicht, was wir dir erzählen. Aber in dem Fall mit der Insolvenz wusste ich das, weil das ist Textilindustrie. Und die ist ja nach der Ostöffnung, also 89, 90, ist die ganze Textilindustrie hier pleite gegangen. Und der, den ich dann interviewt habe, der hat das Unternehmen danach wieder neu begründen können und den gibt es heute noch. Und das hat mich interessiert, wie der das schafft. Also aber der hat das als extremen Schicksalsschlag erlebt, dass er dann 100 Mitarbeiter entlassen musste. Und jetzt produziert er mit 40. Also Gemeinsamkeiten, ja und nein, also so, ja. Es sind sehr unterschiedliche Geschichten und dieses Wiederaufstehen vielleicht, vielleicht ist sowas. Ja.
Welches dieser Brückenleben hätte dir passieren können? Wo hast du am meisten Sachen wiedererkannt in der Verhaltensweise, die dir da begegnet sind, was du bisher selbst, was du selbst kennengelernt hast? Wie war das für dich?
Schöne Frage.
Also ich habe mir bei ein paar Strategien gedacht, war schön, dass die das nochmal so oder der das nochmal so erzählt, dann nehme ich für mich nochmal was mit oder das kenne ich auch. Was hätte mir passieren können? Also ich habe 1993 maturiert und in diesem Jahr ist dieses Textilunternehmen insolvenz gegangen und ich habe in einer Modefachschule maturiert. Das heißt, für mich gab es diese Branche nicht mehr. Ich habe gerade eine Ausbildung abgeschlossen für eine Branche, die gerade eingeht. Also ich habe eigentlich ein paar Mal in meinem Leben erlebt, dass es die nicht mehr gibt. Und ich muss mich neu orientieren. Ich habe dann noch ein bisschen in dem Bereich gearbeitet und ein bisschen Textilrestaurierung gemacht und zu studieren begonnen und wieder von vorne begonnen. Und ich habe sowas ein paar Mal erlebt und ich habe dann aufgrund dessen dass es solche großen ökonomischen Verwerfungen gibt, angefangen letztendlich auch nochmal Wirtschaftssoziologie zu studieren, weil ich wollte es verstehen. Also ich meine, wir reden alle irgendwie gescheit daher über Kapitalismus und Wettbewerb und Globalisierung, aber ich glaube, wir können schwer dagegen halten, wir können es schwer verstehen. Und es hat letztendlich dann auch zu diesem Buch geführt, weil bei einem Wirtschaftssoziologen, der je nachdem, ob man ihn mehr als Soziologe liest oder mehr als Ökonom oder Nationalökonom, an eine Wurzel geht, also sozusagen Methodisch heißt das methodischer Individualismus. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, wenn ich zu weit aushole, dann sagt es, aber ihr kennt vielleicht diesen Spruch, der Markt. Der Markt regelt das oder der Markt tut irgendetwas. Und den Markt gibt es Akteur nicht. Da spielen ja ganz viele zusammen, und zwar Einzelpersonen. Und das tun ganz wenige, die dann schauen, wie agieren Einzelpersonen in diesem Markt. Und da entscheide ich mich dann, wie ich da drinnen agiere. Und je nach Werten agiere ich anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Gewinnmaximierung gehe, agiere ich anders, als wenn ich auch darauf schaue, ob die Mitarbeiter, ob es ihnen gut geht. Oder ob das, was ich produziere, ökologisch ist. Und zum Beispiel dieser Textilunternehmer, der will, dass die Leute, dass es denen im Betrieb auch gut geht. Ja? Und da gibt es so verschiedene Ideen, wie wollen die wirtschaften. Und ob man sich jetzt sozusagen diesen Bereich freistrampelt, dass man diesen Wettbewerb irgendwie so für sich zähmen kann, diese Spannungen irgendwie so minimieren kann, dass man als Betrieb überlebt. Ja? Das ist im Prinzip das, was ihr hier auch tut, mit einer kuriosen Idee, Buffet und Pay as you wish. Aber es reicht, um diese Mitarbeiter, Personalstand, den ihr habt, halten zu können, oder? Und darüber hinaus gibt es jetzt nicht die Idee, dass ihr wahnsinnig viel Gewinn macht oder wahnsinnig expandiert. Unterm Strich sollen schwarze Zahlen sein und ein bisschen was übrig bleiben zum Renovieren, oder? Das ist eine Philosophie. Oder versuchen halt auf verschiedene Arten und Weisen das zu halten oder dem entgegenzuhalten.
Genau. Deswegen, das ist ja auch das Bild der Brücke, ne?
Das ist das Bild der Brücke. Mhm. Genau. Und wenn man jetzt, ich habe unlängst wieder mir einen Ökonomen angehört, muss ich dann kurz überlegen, wie der heißt. Milinovic, so. Der sagt, das, was jetzt den aktuellen Kapitalismus oder das aktuelle globale Wettbewerbssystem, also was da läuft zwischen China und USA und zwischen Russland und USA und China, es bildet sich im Moment eine Wirtschaft heraus, die komplett wertebefreit ist. Und das ist unser Problem, also dass sozusagen nur mehr das Geld, also nur mehr nach Geld entschieden wird und nicht mehr dass da keinen anderen Werten mehr gefolgt wird. Und gegen das schreibe ich ein Stück weit an. Ja.
Gibt es Fragen von euch zu dem Brückenleben?
Ich habe was dagegen, dass man über 30-Jährige nicht fragen soll. Ich glaube, das Problem ist, dass man überhaupt fragt. Weil wenn ich eine junge Idee 91-Jährige, die da ist, mit 12 gefahren ist, die hätte niemanden gefragt, sie hat es gemacht. Und wenn sie wen fragt, ist sie schon nicht sicher. Da kann sie einen 20-Jährigen fragen oder einen 50-Jährigen. Das ist schon in etwa nur eine Abmilderung des Überdressens.
Naivität ist ein großer Vorteil, wenn man etwas anfängt. Ja, also ich habe mir oft gedacht, das war auch das Gespräch das letzte Mal mit Martin Steininger, dem Windkraft-Pionier, das auch eines dieser 11-Kapitel-Porträts da drinnen ist. Der hat das genauso erzählt. Der hat gesagt, ja, man darf einfach nicht zu viel wissen, oder wir haben uns quasi begegnet, man darf nicht zu viel wissen, was alles schief gehen kann, weil sonst würdest du es nicht anfangen. Also wenn du sagen, tatsächlich Betriebswirtschaft studiert hast und alle 17 Fälle des Konkurses parat hast, ja, dann fängst du sowas wahrscheinlich nicht an. Ja? Also ich glaube nicht, dass jemand, es braucht schon entweder eine gewisse Notlage oder einen Engpass oder eine andere Kraft von außen, die dich dazu bringt, dich in so etwas hineinzuwerfen. Ne? Und sei es eine spezielle Überzeugung, wie bei Martin,
dass das klappen muss. Bei Martin ist es, ne? Die Überzeugung, ja. Also das ist der Windkraftpionier Österreichs schlechthin. Und also den habe ich gefragt und er sagt das auch so, Der hat das als notwendig erachtet. Und warum hat er das gemacht? Weil es sein muss. Also für ihn musste das sein. Fertig. Und weil es sein muss, hat er es einfach gemacht und angepackt, weil warten, dass es ein anderer tut, gab es nicht. Und was die Frau Wehran, die 91-Jährige, sagt, ist, dass, also, dass die immer getrieben hat, ist, dass sie selber nachforscht. Ja? Also das hat ihr jemand auf dem Weg mitgegeben, das erzählt sie auch so. Glaub nicht, was dir die Erwachsenen erzählen, solange du es nicht selbst überprüft hast. Und das, dem ist sie auch immer gefolgt.
Und hat sich dann ziemlich auch in den, weiß nicht, 60er oder 70er Jahren gegen die Bürokratie, der Ministerialbürokratie, genau, zur Wehr gesetzt und genau, so weiter.
Ja. Also sie erzählt das, also die ist richtig in den Nationalsozialismus sozusagen hineingeboren worden, und da gab es dann eine jüdische Mitschülerin, die plötzlich nicht mehr gekommen ist, und sie hat nachgefragt, wo die jetzt ist, und die Antwort war, frag nicht so blöd. Und das hat sie dann später nicht mehr auf sich sitzen lassen. Also diese fragt dann immer nach, und im Extremfall fährt sie auch mal ins KZ nachschauen. Also es ist sowas, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob ich mich das getraut hätte. Keine Ahnung, weiß man nicht. Jedenfalls, wenn ich das so rüberschaue, haben wir auch ein Hörbuch aufgenommen. genau, ich wollte das machen, und dann Daniel, der heute da ist, ist das auch gelungen. Wir haben natürlich Hardcopies da, aber das gibt es auch als Hörbuch, und jeder Protagonistin im Buch hat eine Stimme bekommen, und ich habe versucht, die authentisch und passend auszusuchen. Und zum Beispiel die Stimme von Heinz Feldmann hat dann jemand gelesen, also ich habe auch Honorare gezahlt für das, und der hat dann gesagt, er findet die Geschichte so schön, er möchte das spenden für das Buch. Also sowas ist mir dann auch passiert. Und das war der beste, also der professionellste meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du dich erinnern hast, ja, der das, also aus Deutschland geschickt hat, und mit dem wir das nicht direkt im Studio besprochen haben, weil das war meistens besser, wenn die Personen da waren und wir ein bisschen erzählen haben können, wie der Mensch ist, den er da jetzt liest. Ja. Aber bei dem hat das besonders gut funktioniert. Das war eine tolle Erfahrung, finde ich. Also überhaupt ein Hörbuch zu machen, das ist zum Beispiel was, wo ich so total ins kalte Wasser gesprungen bin. Schreiben kannte ich ja doch irgendwie, aber das Hörbuch nicht.
Warum hast du gedacht, es sollte auf jeden Fall auch als Hörbuch verfügbar sein? Ist das etwas, was du selber einfach gerne hörst, oder bist du gar nicht so ein Hörbuch-Afficionado?
Also es war einfach, ich finde dieser Text, weil da so viele Zitate drinnen sind und so viele verschiedene Stimmen drin, also Männer, Frauen, Alte, Junge und so weiter. Das ist sowas, geht es mal wieder Martin Steininger, ich finde, das hat sein müssen. Das muss ja also ich meine, das brach liegen lassen. Wenn man es so liest, also wenn ihr mal durchblättert oder so mit dem Daumenkino durchgeht, die Zitate sind hervorgehoben. Ne? Das sieht man, und okay, da weiß man, das hat die Person wirklich so gesagt. Ne? Aber das klingt ja noch nicht. Ich finde, das muss klingen.
Also das heißt, Gelegenheit heute, es bei uns, bei dir entweder als Hardcover zu erwerben, und ja, wer lieber das in die Ohren gespielt bekommt.
Da gibt es einfach die klassischen Download-Optionen, gebe ich euch den Link zur Webseite. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht muss man für Weihnachten doch CDs machen. Ich weiß nicht, was würdet ihr sowas noch kaufen?
Ein skeptischer Blick aus den Hintergrund.
Ein echtes Buch ist angenehm.
Ein echtes Buch. Keine CDs.
Keine E-Books. USB-Stick.
Kein USB-Stick. Naja, das Hörbuch ist ja einfach ein Link. Ne?
Ich hätte noch eine Frage. Was ist den 8 Personen gemeinsam? Was vereint die? Also die haben alle eine Idee gehabt, die sie durchgezogen haben und Erfolg gehabt, also nicht verzweifelt. Aber was ist deren Charaktereigenschaft, die sie vereint?
Naja.
Also Sturheit oder Phantasten, die...
Ich würde sie nicht so über einen Kamm scheren wollen. Ja? Die sind einfach ganz vielfältig. Und manche haben mehrere Sachen probiert und es ist auch nicht alles was geworden. Also das kann man auch daraus lernen. Also das nicht. Also ich habe auch Geschichten vom Scheitern erzählt und die haben alle auch Brüche in der Biografie. Also es ist nicht so, dass die, also es ist nicht so diese coole Start-ups, Erfolgsgeschichten sind das nicht, ja? Sondern mehr so das echte Leben, wo einfach auch Misserfolge dazu gehören.
Aber alle haben eine Idee weiterbringen wollen. Also es ist
Das ist ein bisschen mehr das sozusagen eigentlich konstruiert, weil ich im Buch von jedem dann ein Projekt vorgestellt habe. Ihre Leben sind viel vielfältiger, ja. Auf jeden Fall. Also bei der Nathalie haben wir dann das gemeinsame Projekt mit Ivan, das Lokal, vorgestellt. Aber die Nathalie ist ja auch Textkünstlerin und macht viele Buchprojekte, die auch dort aufliegen. Der Ivan spielt noch Cricket oder ist immer noch sozusagen mindestens Kommentator und leidenschaftlicher Cricket-Besucher, Schauer. Und ich wusste gar nicht, dass es Cricket gibt in Österreich. Wusste ihr das? Also, weil er das mitgebracht hat, das war die Sportart, die er in Pakistan und auch in Thailand semi-professionell gespielt hat. Ja, und das bleibt dann einfach so eine Leidenschaft. Also die sind alle viel bunter und würde ich nicht nur so über einen Kamm scheren, so, yeah, wir haben ein cooles Startup oder so.
Aber irgendwie Sturheit braucht man schon.
Ja, weil ich schaue mal, ob jemand nicht stur war.
Auch um so ein Buch zu schreiben. Ich meine,
oh, ja.
Also man braucht es ja nicht. Das Buch, die Welt wäre auch nicht. Aber man muss so eine Idee, glaube ich, man muss das einfach durchziehen. Also wenn man es macht,
ja.
Wird man sehen, ob es geht oder nicht. Wenn man es nicht macht,
kann man es nie wie. Dann, genau. Genau. Ja, aber dann gibt es ja auch diesen Spruch, am Ende des Lebens bereut man nur das, was man nicht gemacht hat. Oder nicht zumindest versucht hat. Und wenn ich jetzt dann auch mal...
Wenn es dieses Gasthaus nicht gäbe, also wenn es nicht probiert worden wäre.
Dann wäre es immer noch der wilde Stier. Dann wollen wir den wilden Stier.
Also es gibt einen, der hat eine größere Leichtigkeit, aber es ist auch was drinnen, was er nicht geworden ist. Das ist der Oliver Nussbaum und der hat ein Unternehmen, die machen E-Learnings. Mit dem ist er sehr erfolgreich geworden und da gab es auch so mal eine Phase, wo sie fast zusperren hätten müssen und zwar unverschuldet. Da war ist diese Immobilienblase geplatzt und dann war diese Finanzkrise und dadurch konnten die Auftraggeber die Projekte nicht umsetzen und dann haben sie ihren Kredit nicht bedienen können. Es ging aber dann weiter, weil gerade noch irgendwie kurz vor knapp jemand doch einen Auftrag erteilt hat. Aber trotzdem finde ich, also es geht ja mit einer gewissen Leichtigkeit an die Geschichte heran und dem ist das ein Stück weit auch so passiert oder der hat am Anfang immer gesagt, nein, ich weiß nicht, warum du mich interviewen willst, das ist ja gar nicht so was Besonderes. Und das Besondere ist aber schon, dass der ein beliebter Chef ist, dass er das gut macht, dass er auch irgendwie dann so knapp vom Burnout abgebogen ist und irgendwie geschaut hat, dass er selber wieder auf die Füße kommt und er ist ein Chef, der sehr auch mal aus der zweiten Reihe agiert und nicht irgendwie ein narzisstischer Chef ist. Also der macht schon viele Sachen richtig gut. Und er riskiert auch finanziell nicht zu viel und er weiß sozusagen, wann die Kante erreicht ist und dass man das Ding nicht überstrapaziert und nicht überspannt.
Ist das der Gerd Rückert oder
nein? Nein, das ist der Oliver Nussbaum. Also der hat dieses E-Learning-Unternehmen. Und ich wollte so jemanden auch dabei haben, der sagt, das ist so unaufgeregt, sein Leben in Graz geboren, lebt immer noch in Wien, in Graz, Unternehmen in Graz. Und dann erzählt er und dann war ja hat ein Jahr in den USA studiert und wollte noch in Los Angeles auf die Filmschule und Regie studieren und hat dort Apple kennengelernt, Apple Computer, sich Programmieren beigebracht und ist über das dann zu dem gekommen. Also er konnte nicht Regisseur werden, war hier dann einfach ein totaler Pionier in diesen Computergrafik-Sachen. Also der hat jetzt auch nicht, es war sehr freakig erzählt am Anfang, ja, diese Geschichten, der hat auch nicht einen Businessplan gemacht, aber also sie haben Aufträge gemacht für einen großen Konzern und dort in der Abstellkammer haben sie quasi die ersten E-Learnings produziert. Also sind sie auf der Waschmaschine gesessen und haben da irgendwie, es ist so, es klingt so wie der Gates in der Waschmaschine, in der Garage, und haben da so ein E-Learning produziert und dann hat man das aufwendig pressen müssen und so und das ist aber gegangen und E-Learnings haben sich zwar verändert, aber mit der Beratung, wie man als Unternehmer seine Mitarbeiter permanent fortbildet, leben die bis heute. Allerdings mit einer wesentlichen Veränderung, die ich nicht verrate, sonst lest ihr es nicht.
Ich habe noch eine Frage. Hast du das Gefühl, dass diese Personen auch also Role Models sind für andere und also Impulse setzen, die von anderen aufgegriffen werden und das so eine Wirksamkeit entsteht?
Ich denke schon. Also für mich persönlich ja. Ich bin jetzt nichts 1:1, aber Role Model im Sinn von dranbleiben, im Sinne von nicht halsbrecherisch agieren. Aber doch was riskieren. Also ich denke mal, das ist so eine kippelige Balance.
Ein Spagat quasi.
Ein Spagat.
Ein Brückenleben. Das ist genau das. Das ist genau das Bild.
Genau.
Aber sind alle 11 Geschichten so, geht's da um so Geschäftsideen? Also
soll ich euch verraten, welche es sind? Also die erste ist die Bianca, die macht eben Good News.
Sag einfach den Nachnamen dazu.
Bianca Kriel, Heinz Feldmann, das ist der, der ein Wohnprojekt in Wien gebaut hat. Der macht auch andere Sachen, aber das Wohnprojekt ist zentral. Die Traude Wehran, die hat das Schulintegrationsgesetz in Österreich auf die Wege gebracht. Gerd Rücker ist der, der noch eine Textilmanufaktur betreibt in der Steiermark. Der David Sonnenbaum ist ein Tausendsasser, der macht ganz, ganz viele Projekte. Alle haben mit Klimaschutz zu tun, er ist aber auch politisch engagiert und der macht sehr gern Lebensmittel retten, hat Robin Foods gegründet, Gemeinschaftsgärten gegründet, kennst du? Gut. Die Gabriele Brandhuber betreibt ein Textilportal, die macht auch verschiedene Sachen und der widme ich ein Kapitel, das heißt Domtöse der Vielfalt. Weil sie so viele Sachen macht, aber irgendwie so auch eine Balance findet.
Sagst du den Titel nochmal?
Domtöse der Vielfalt. Der Martin Steininger ist der Windkraftpionier. Dann kommen Nathalie und Afsal, die waren. Der Oliver Nussbaum ist der mit den E-Learnings. Und die Theresa May, die baut Tiny Houses. Die Firma heißt Wohnwaggons, weil die ein bisschen ausschauen wie Waggons. Die kennt ihr vielleicht von den Bauwagensiedlungen. Aber das sind Tiny Häuser, die schon einen fixen Standort haben. Man könnte sie versetzen, transportieren. Es ist kein Wagen mit Rädern, aber sie haben so ein bisschen die Optik. Inzwischen baut sie auch Modulhäuser und die sind in guten Steinen zu Hause.
Und da willst du eine Vorlesung für geben, was du gesagt hast?
Ja, ich kann dann nachschauen.
Auf der Website?
Auf der Website steht es auch natürlich.
Genau. Ist das in Wien dann, oder?
Nein, Gutenstein. Okay. Pferdenzug hin, ich fahre auch mit. Also der,
total schön mit dem Waggons.
Ja, und die Haltestelle ist direkt davor. Also die haben das Büro und so ein Gemeinschafts, wie heißt das jetzt geschwind?
Coworking Space.
Nein, es ist kein Coworking Space, aber die kochen dort und essen gemeinsam. Es ist kein Restaurant, aber es ist so eine Dorfschmiede, nennen sie das. Ja. Das war ein Gasthaus, ist als Gasthaus verlassen und das haben sie reaktiviert und die Brandstation ist genau davor. Also es sind, der ganze Ort Gutenstein hat so sommerfrische Flair, aber halt auch recht verlassen und dadurch, dass sie da jetzt hinkommen, kommt das ein bisschen frischer Wind wieder hinein.
Vielen Dank.
Danke fürs Kommen.